Schön. Ich weiß nicht, wer das von euch mitgekriegt hat. Genau, ich gehöre zu den Jesus Freaks in Chemnitz und wir haben im Juni 2020 sind wir in neue Räume umgezogen und das bedeutet, wir sind von etwa 120 Quadratmeter, eine kleine Wohnung, die wir gemietet haben über die letzten 3 Jahre, sind wir jetzt umgezogen in 500 Quadratmeter Indoor-Fläche plus 400 Quadratmeter Garten plus nochmal bestimmt etwa 400 Quadratmeter Hof. Also ein Riesengelände irgendwie. Und versuchen das jetzt gerade irgendwie so zu beleben. Bauen gerade einen Café rein. Immer dann, wenn irgendwie Geld da ist, dann bauen wir mal wieder was. Und wenn Leute da sind, dann wird halt was gebaut. Also wir bauen einen kleinen Multifunktions-Indoor-Skate- und Gottesdienstraum. Genau. Und irgendwann denke ich mal, führe ich euch bestimmt mal von weitem durch die ganzen Räume oder ihr kommt mal vorbei. Vor einer ganzen Weile waren die Gießener nämlich mal bei uns und haben sich ja mal angeguckt, was hier so los ist. Das war echt schön. Aber ihr habt mich ja nicht eingeladen, um lange über die Freaks in Chemnitz zu reden, wobei auch das echt spannend ist, sondern ihr habt mich ja eingeladen für eine Predigt quasi. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen Text gewählt, der mich wirklich in der Vorbereitung äußerst herausgefordert hat. Ich lese euch den jetzt mal aus einer Übertragung vor und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch mitlesen. Der steht in Lukas 16, Vers 1 bis 9. Also, Jesus erzählte danach seinen Schülern noch eine Geschichte. Ein Millionär hatte einen Mann angestellt, der sich nur um die Verwaltung seines Vermögens kümmern sollte. Irgendwann entdeckte er Belege von privaten Autokäufen und anderen Sachen. Es war eindeutig. Der Mann war ein Betrüger. Er orderte ihn ins Büro und stellte ihn zur Rede. Sie betrügen mich. Ich möchte sofort alle Abrechnungen sehen. Außerdem sind Sie gefeuert. Der Mann überlegte, was er am geschicktesten tun sollte. Ich bin rausgeflogen, aber zu einem Job auf dem Bau bin ich körperlich nicht in der Lage. Und um mich auf die Straße zu stellen und zu betteln, bin ich zu stolz. Ich habe eine Idee, wie ich klarkommen könnte, wenn ich arbeitslos bin. Dann sind die Leute, die meinem Chef Geld schulden, bestimmt nett zu mir und lassen mich sogar bei sich wohnen. Jetzt telefonierte er herum und traf sich mit den Leuten, die dem Millionär noch Geld schuldeten. Zu dem ersten sagte er: Wie viel Geld schuldest du ihm? 10.000 Euro. Okay, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. Es sind nur noch 5.000 Euro. Dann redete er mit dem nächsten und fragte den auch: Wie viel Geld schulden Sie meinem Chef? 1.000 Euro war die Antwort. Okay, machen wir mal 800 daraus, sagte der Mann. Jesus fand die Idee echt gut, sich durch wirkliche Hilfe Freunde zu machen. Er meinte, dass die ungläubigen Leute oft klüger im Umgang mit ihren Mitmenschen sind als die gläubigen Menschen, die zu Gott gehören. Er sagte: Nutzt eure Kohle für Gott, setzt sie schlau ein, helft damit anderen Menschen, das wird sich irgendwann im Himmel auszahlen. Also, Jesus erzählt hier mal wieder eine Geschichte. Also Jesus ist ja schon immer mal so ein bisschen so ein Geschichtenonkel oder eine Parabel oder vielleicht ein Gleichnis, je nachdem, wie ihr das gerne nennen wollt. Bei Geschichten kann man einfach leichter folgen. Jesus redet hier mit seinen Jüngern, also mit seinen Begleitern, mit seinen Freunden. Die kennen ihn und sagt dann: Es war einmal. Es war einmal ein Mann, der war Millionär. Und dieser Millionär kümmert sich eben nicht ganz allein um sein ganzes Geld, sondern die Bibel sagt, Jesus erzählt, dieser Mann setzt eine Art Geschäftsführer ein, damit dieser sich dann um seinen Besitz kümmern kann. Problem aber bei der ganzen Geschichte ist, der Millionär erfährt, dass sein Geschäftsführer ihn betrügt. In der Bibel steht, er verschleudert bzw. verschwendet sein Geld. Vielleicht ist der Geschäftsführer verpetzt worden, vielleicht entdeckt der Millionär also den Betrug in seinen Büchern, keine Ahnung. Und auch was genau dieses Verschleudern bedeutet, das erzählt uns die Bibel nicht so genau. Vielleicht war das ja ein fauler Geschäftsführer, vielleicht hat er auch hochriskante Anlagestrategien gefahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall zitiert der Millionär den Geschäftsführer heran und stellt ihn dann zur Rede. Er will sofort alle Rechnungen sehen und macht dann auch zack, zack, Nägel mit Köpfen und entlässt ihn. Scheinbar hat der Geschäftsführer aber noch eine Art Restprokura. Also bevor sozusagen die finale Kündigung durch ist, die Kündigungsfrist vielleicht abgelaufen ist, überlegt der Geschäftsführer, noch Geschäftsführer, was er denn noch mit seinem letzten Einfluss, den er noch hat, mit seinen noch Kompetenzen, was er damit am geschicktesten anfangen könnte, um sein Leben danach als Arbeitsloser zu sichern, damit er eben nicht einfach nur so auf der Straße steht. Und hier ist seine Lösung. Er bestellt sich die großen Kreditnehmer seines Chefs zu sich, und das können keine kleinen Fische gewesen sein. Die Zahlen, die die Bibel hier nennt, also die Jesus hier verwendet, die weisen darauf hin, dass die mindestens mittelständige Unternehmer gewesen sein müssen. Das sieht man an ihren erheblichen Schulden. Und der noch Geschäftsführer unterschreibt quasi hinter geschlossenen Türen geheim neue, stark manipulierte, reduzierte Schuldscheine. Damit gewinnt der Geschäftsführer das Wohlwollen der Schuldner seines Chefs und verpflichtet sich damit diese Menschen dazu, dann, wenn er gefeuert ist und auf der Straße steht, für ihn Sorge zu tragen. Knifflig finde ich, wie die Sau wird es hier Vers 8. Ihr könnt ja mal mit mir reingucken. Ich lese euch verschiedene Übersetzungen vor. Da steht Lukas 16, Vers 8 in der Elberfelder. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Hoffnung für alle schreibt, und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte, denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Oder nochmal aus der Volksbibel. Jesus fand die Idee echt gut, sich durch wirkliche Hilfe Freunde zu machen. Er meinte, dass die ungläubigen Leute oft klüger im Umgang mit ihren Mitmenschen sind als die gläubigen Menschen, die zu Gott gehören. Alter Schwede, ey. Den Berichten und Exegesen und Andachten und so weiter, die ich im Vorfeld als Vorbereitung auf diese Predigt gelesen habe, zufolge, wird deutlich, dass dieses Gleichnis wahrscheinlich eins der am kontroversesten, diskutiertesten Jesus-Worte aus der Bibel ist. Ich will gerne mit euch drei Aspekte angucken, die mir wichtig geworden sind. Das ist nicht vollständig, auf jeden Fall nicht, und behaltet immer im Kopf, ne, dieses Ding ist kontrovers diskutiert. Was ich mir jetzt rauspicke, sind so meine Haupterkenntnisse. Lest auf jeden Fall selber nochmal nach. Und zwar, Punkt 1, die Frage, welche Brille trägst du? Ich arbeite ja im normalen Alltag als unter anderem als Mediatorin. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Konflikte zu lösen, sei es ihre innerlichen, aber auch ihre äußerlichen, zwischenmenschlichen. Und ich finde, eine der größten Herausforderungen so beim Konflikte lösen ist, dass wir irgendwie dazu neigen, dass die anderen eigentlich genau verstehen, was wir denken und ungefähr auch genauso denken wie wir, und dass wir dazu neigen, die Welt so extrem aus unserer eigenen Perspektive zu interpretieren, dass es schon fast wieder gruselig ist. Kleines persönliches Beispiel aus meinem Wohnfamilienalltag. Also, ich hoffe, ich habe das in Remscheid noch nie erzählt. Passt auf. Wir sitzen mit unserer Wohnfamilie, wir sind meistens zu dritt, wir sitzen am Tisch, abends, mittags, wann auch immer, und am Ende unseres Essens liegt noch ein letztes Stück irgendwas auf dem Tisch. Es gibt ein letztes Stück Kuchen, ein letztes Stück Fleisch, einen letzten Keks, ein letztes was auch immer. Nach einer Weile, wo das Teil da so liegt, sage ich oft oder habe ich oft gesagt, will das noch jemand lieber als ich? Meine MitbewohnerInnen überlegen und sagen dann, nee, kannst du gerne essen. Jahre nachdem sich diese Szene immer und immer wieder abgespielt hat, sind wir uns auf die Schliche gekommen, dass wir uns völlig falsch verstanden haben. Und zwar, meine Mitbewohnerin Claude zum Beispiel, mit der habe ich abgesprochen, dass ich das erzählen darf, die Claude hat mir erzählt, die nimmt wahr, dass ich nach einer Weile, wo dieses letzte Stück irgendwas auf diesem Tisch liegt, dann halt diese etwas eigenartige Frage stelle, will das noch jemand lieber als ich? Und es scheint so, als würde ich das gerne haben wollen. Deswegen fragt sie sich zuerst, warum ich denn eigentlich nicht eher frage, sondern das erst eine Weile rumliegen muss. Zweitens, warum ich nicht einfach direkt frage, kann ich das bitte essen? Und dann hat sie sich noch gedacht, irgendwie ist es auch ein bisschen unhöflich. Da stelle ich mich hin und sage, will das jemand lieber als ich? Naja, das wirkt ja so, als würde ich es übelst gerne haben wollen. Da kann man ja dann gar nicht sagen, och, eigentlich würde ich es auch gerne essen. Nun, ich habe das aber ganz anders gemeint. Ich komme aus einer Familie, in der es, vor allem meinem Vater, sehr schwer gefallen ist, Essen wegzuwerfen. Das ging einfach nicht. Das konnte man nicht machen. Lebensmittelverschwendung ist nicht. Und mein Vater hat diesen Satz oft gesagt. Und mein Vater meinte damit in der Regel, Leute, wenn das jetzt niemand isst, dann spule ich mir das Ding eben halt noch rein. Hab zwar keinen Hunger mehr, aber mache ich eben noch. Fazit. Über die Jahre hat die Cloud mir regelmäßig großzügigerweise das letzte Stück überlassen und ich habe mir aufopferungsvoll das letzte Stück reingespult, weil wir es nicht gerafft haben, dass wir die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Wir haben so gelacht, als wir das herausgefunden haben. Jetzt machen wir das anders. Aber warum erzähle ich euch das? Weil wir beide. Und das geht euch garantiert in euren Beziehungen, in euren Freundschaften, in eurer Gemeinde regelmäßig genauso. Wir haben beide die Realität mit unserer ganz eigenen, ganz persönlichen Brille betrachtet. Und alle diese Texte, die ich im Vorfeld in Bezug auf dieses Gleichnis gelesen habe, glaube ich, interpretieren dieses Gleichnis ebenfalls mit der Brille, die die Leute tragen. Meine Frage? Welche Brille trägst du? Das ist ein bisschen spackig und ich hoffe, ich bleibe euch mit dieser Brille im Gedächtnis, dass es ein bisschen gruselig ausgesehen hat, als ich die aufgesetzt habe. Da ist hier unten auch noch so ein Stückchen Schrift drauf. Aber welche Brille trägst du? Wenn du dieses Gleichnis hörst, was hörst du dann als erstes? Was liest du? Und was ist deine erste so Interpretation? Wie ist das gemeint? Ist da ein Jesus, der uns dazu anleiten will, irgendwie zu betrügen? Will er uns dazu ermutigen? Sagt das das Gleichnis? Ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm mit euch. Das ist ein Bild, was ich sehr gerne und viel in der Mediation verwende. Wenn ihr hier mal guckt, leider können wir uns ja nie alle unterhalten, aber was seht ihr? Rhetorische Frage. Aber ich meine, man sieht verschiedenste Menschen, die an ein und demselben Ding, einem Elefanten, rumstehen und jeder mit seiner kleinen beschränkten Perspektive an einem Teil des Elefantens zu einem eindeutigen Schluss kommt. Das ist ein Seil. Das ist ein Ventilator. Das ist eine Wand. Und das Ding ist, die sind ja nicht doof, die Leute, sondern die fühlen und nach bestem Wissen und Gewissen fällen die ihr Urteil. Und kommen zu dem Schluss, nachdem der diesen Schwanz ganz lange betrachtet hat und befühlt und geguckt, was ist denn hier, wie lang ist denn das, wie fühlt sich das an, kommt dieser Mensch mit dieser eingeschränkten Perspektive zu dem Schluss, es ist ein Seil. Und ich glaube, das wünsche ich uns, wenn wir jetzt dieses Gleichnis betrachten, betrachtet mich als einen oder eine dieser Wissenschaftler. Ich stehe, glaube ich, bei dem, was ich euch jetzt erzähle, an einer dieser Stelle. Und ich habe mir dieses Gleichnis angeguckt und komme zu bestimmten Schlüssen. Und daran würde ich euch gerne teilhaben lassen. Und wahrscheinlich ist meine Perspektive unvollständig. Aber vielleicht ist es auch okay. Vielleicht können wir unsere ganzen Perspektiven im Laufe der Zeit zusammensetzen und dann kommt irgendwie was richtig Kluges bei raus. Welche Brille trägst du? Ich glaube auch, manchmal so, ich glaube auch, dass diese Welt ein paar Christen mehr braucht, die irgendwie sich trauen, nicht ganz so dogmatisch zu vertreten, was sie glauben, sondern dass wir irgendwie entspannter damit sind, dass sich unser Glaube entwickelt, dass Einstellungen sich verändern, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Und ich finde, dieses Gleichnis ermutigt da extrem dazu. Also, Punkt 1, welche Brille trägst du? Punkt 2, nicht richtig oder falsch, sondern richtig und falsch. Vor einer ganzen Weile habe ich überlegt, ob ich die geistliche Leitung eines ziemlich großen Projektes übernehmen soll. Teil des Teams um dieses Projekt herum war ein Mann, den ich, jetzt wird es persönlich, ganz schön schnuckelig fand und den ich mir gerne ein bisschen genauer angeguckt hätte. Genau. Ich habe also mit meinem Mentor mich hingesetzt und beratschlagt und habe ihm erzählt, dass ich überlege und angefragt worden bin, ob ich die geistliche Leitung für das große Projekt übernehmen soll und ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich am Ende doch irgendwie zu 50% das nur übernehmen würde, weil halt da dieser süße Typ ist, den ich vielleicht, der vielleicht irgendwie Partnerperspektive hat oder so, keine Ahnung. Und dann sagt mein Mentor zu mir, Mitli, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Bauchgefühl. Was denkst du? Sollst du das machen? Und ich sage, ja, ich denke schon, dass ich es machen soll. Aber ich habe doch keine ganz aufrichtigen Motive. Daraufhin sagt mein schlauer Mentor, Mitli, wenn ich in meinem Leben nur gemacht hätte, die Dinge getan hätte, bei denen ich die 100% reinen Motive gehabt habe, dann hätte ich gar nichts getan. Was ich gelernt habe und immer wieder lerne, und auch aus der Geschichte wird mir das bewusst, ich glaube, es geht Gott oft viel weniger um richtig oder falsch, um das perfekte richtig und dann das falsch, sondern ich glaube, es geht Gott viel mehr darum, das richtig und falsch auszuhalten. Und ich glaube, er kommt ganz gut damit klar. In der Interpretationsgeschichte, wenn ihr mal nachlest, dieses Gleichnisses, dann wurde von einigen Leuten versucht, den Geschäftsführer in irgendwie so ein bisschen besseres Licht zu rücken. Also so ein bisschen wie mit dieser Brille, oh Jesus, also das kann nicht sein, das kannst du niemals gesagt haben. Und dann wird so lange versucht, den Text irgendwie zu verändern, dass es dann halt funktioniert. Faktisch würde ich persönlich sagen, halte ich diese Interpretation, die den Geschäftsführer in einem besseren Licht dastehen lassen, für am eigentlichen Sinn vorbei, würde ich sagen. Aber praktisch muss ich gleichzeitig gestehen, ich glaube, da sind Menschen, die trauen diesem Jesus zu, so gerecht und so gut zu sein vielleicht, dass sie sich denken, oh nee, da sind wir eher bereit, irgendwie uns darauf zu berufen, dass die Bibel da vielleicht sich, dass da ein Schreibfehler drin ist oder was weiß denn ich, als davon auszugehen, dass Jesus vielleicht wirklich gesagt haben könnte, dass er diesen betrügerischen Mann lobt. Wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass dieser Geschäftsführer ein ernsthaftes Schlitzohr war. Ey, ein Betrüger, vielleicht ein Faulpelz, vielleicht ein größenwahnsinniger Anleger, ja, wie auch immer. Aber die Bibel nennt ihn spannenderweise wirklich ohne Umschweife. Elberfelder sagt ungerecht, Hoffnung für alle, betrügerisch. NGÜ sagt ungetreu. Und dann heißt es im vollständigen Vers 8, und der Herr, also Jesus, lobte den ungerechten, betrügerischen, ungetreuen Verwalter. Hotzi patotzi. Aber wofür wird er denn gelobt? Der wird nicht für seine Ungerechtigkeit direkt oder für seinen Betrug als solches gelobt, sondern der Vers 8 sagt, der Herr lobte ihn, Luther Elberfelder NGÜ sagt, weil er klug gehandelt hatte, Hoffnung für alle sagt, weil er so vorausschauend gehandelt hatte, Gute Nachricht sagt, wegen seines klugen Vorgehens. Es geht also um diesen klugen, vorausschauenden Aspekt seines Handelns. Wegen des Betrugs und wegen der Ungerechtigkeit wird er in dieser Parabel entlassen. Und gleichzeitig kann aber der Herr ihn trotzdem loben für den Teil seines klugen Handelns. Ein Freund hat mir vor einer ganzen Weile eine Geschichte erzählt. Und zwar Gemeindegründung Anfang der 90er. Es gab einen Tontechniker in der Gruppe, der war schwer drogenabhängig, hatte aber Jesus irgendwie gefunden und war so ein bisschen dabei, sich diesem Jesus anzunähern. Allerdings, trotz aller Fürbitte und so weiter, ist der halt nicht von den Drogen direkt freigegeben worden, sondern konnte damit erstmal nie aufhören und blieb abhängig. Dann stand ein großer Gemeindeausflug vor der Tür. Das sollte wirklich so ein Ausflug sein, wo man Jesus nochmal richtig näher kommt. Und das Leitungsteam wusste, wenn wir jetzt diesen Tontechniker mitnehmen, dann kriegt er wahrscheinlich in der neuen Stadt ein Problem mit Beschaffungskriminalität etc. oder versucht irgendwas oder es wird einfach doof. Also hat dieses Team nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, vorsorglich, damit das eben nicht passiert und der Tontechniker wirklich ganz mit bei dieser Konferenz dabei sein kann, ihm Drogen zu kaufen vom 10. Fazit dieser Geschichte nach Jahrzehnten. Gott hat sich scheinbar dazu entschieden, diesen Tontechniker nicht gleich von den Drogen frei zu machen, sondern erst die kaputte Beziehung zu seinem Vater zu heilen und dann später die Drogenabhängigkeit. Ja, heute ist er frei. Das ist das Ende der Geschichte. Aber im Kontext unseres Gleichnisses, war das Drogenkaufen des Leitungsteams falsch? Ja, auf jeden Fall. War das Drogenkaufen des Leitungsteams richtig? Ja, auf jeden Fall. War der Betrug des Verwalters falsch? Ja, auf jeden Fall. War der Betrug des Verwalters richtig? Ja, auf jeden Fall. War meine Übernahme der geistlichen Leitung falsch? Ja. War meine Übernahme der geistlichen Leitung richtig? Ja. War Abraham jetzt wird's flapsig, Riesenarschloch als Ehemann, weil er seine Frau einfach so diesem Pharao hingegeben hat und, also ja, hat man vielleicht in damaliger Zeit gemacht, aber rückblickend, ja, der war ein Riesenarschloch. Und war Abraham trotzdem ein ganz großes Vorbild im Glauben für ganz viele Generationen? Ja, auf jeden Fall. Sind wir ungerechte Menschen hier in Deutschland, weil unser Wohlstand allein aufgrund des Systems, in dem wir leben, auf Sklaverei und Ausbeutung basiert und wir damit uns mitschuldig machen an dem, wo Menschen in der Welt ausgebeutet werden und Sklaverei in Sklaverei leben? Ja, auf jeden Fall. Und sind wir in gewisser Weise gerechte Menschen, weil wir uns Mühe geben, zum Beispiel doch nur eine fair gehandelte Schokolade kaufen oder vielleicht einen Schritt dahin gehen, dass wir versuchen, Müll zu trennen, um die Ausbeutung dieser Erde nicht ganz so schlimm aussehen zu lassen? Ja, richtig und falsch. Ich finde das oft ganz schwer auszuhalten, weil ich oft sehr gerne ein moralisch perfekter Mensch wäre. Das steht mir irgendwie, habe ich das Gefühl, es steht mir gut zu Gesicht. Ich bin engagiert. Und ich muss mir aber in jedem Moment immer zugestehen, dass es trotzdem in meinem Leben, in all den Aspekten, sei das Glauben betreffend, sei das soziale Gerechtigkeit betreffend und so weiter, es ist immer ein richtig und falsch. Und ich schaffe das nicht, das 100% hinzukriegen. Und offenbar ist da ein Gott, der dieses richtig und falsch saugut mit mir aushält. In mehreren Geschichten der Bibel warnt Jesus davor, eine Beurteilung von Gott wie auszusitzen. Also sich quasi vor Fehlern schützen zu wollen, indem wir einfach gar nichts tun. Aber wer lebt und wer handelt, der macht Fehler. Wir machen Fehler. Und ich glaube, dass Jesus, das ist meine persönliche Interpretation dieses Gleichnisses, zusammen mit anderen Theologen auch, kommen wir zu dem Schluss, dass Jesus, glaube ich, versucht, den Menschen hier deutlich zu machen, an diesem dramatischen, drastischen Beispiel mit dem betrügenden Verwalter, dass Gott für solche Fehler Verständnis aufbringt. Oft mehr, als wir das vielleicht denken. Vor allem, glaube ich, hat er mehr Verständnis für ein Leben, was sich ausprobiert, was wagt, was versucht, ihm wirklich hinterherzulaufen, als ein Leben, was die ganze Zeit in der Angst gelebt wurde, zu verfehlen. Denkt an dieses Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden. Da gibt es diesen Ehentyp, der vergräbt das Geld, der verliert ja auch nichts, ne? Da verkackt es nicht völlig. Und trotzdem, obwohl er sich nichts zu Schulden kommen lässt, kriegt er am Ende einen ganz schönen Dämpfer von seinem Herr, weil er eben nicht klug gehandelt hat. Das wird nicht gelobt. Klug ist was anderes. Ich glaube, es geht Jesus hier ganz sehr darum, einen aktiven, weitsichtigen Umgang mit dem Leben, was uns geschenkt ist. Und das nach bestem Wissen und Gewissen, je nachdem, wie viel Erkenntnis du bisher hast. Bestes Wissen und Gewissen. Wenn ich diese Botschaft dieser Parabel in einen Text schreiben müsste, den sozusagen wie Gott an mich schreibt, dann würde der sich so anhören. Ich lese euch den mal vor und vielleicht berührt er ja euer Herz. Mal gucken. Also, ich stelle mir vor, wie Gott mir sagt. Hey Mitli, ich sehe dein Herz und ich sehe, dass du mir gerne gefallen willst und ein ehrliches Interesse daran hast, meine Gebote zu halten, mir zu folgen und keinen Mist zu bauen. Beachte dabei, wichtiger als deine Fehlerlosigkeit und deine Perfektion ist mir deine Haltung. Immer wieder fordere ich dich auf, folge mir. Da steht nicht, führe ein fehlerloses Leben. Ja, du hast zu jedem Zeitpunkt deines Lebens zu wenig von mir verstanden, um immer alles richtig zu machen. Aber du kannst heute versuchen, so ehrlich wie möglich auszuprobieren, mich, dich selbst und deine Mitmenschen so gut es geht zu lieben. Dabei wirst du Fehler machen. Ja, du wirst versagen. Du wirst eine schlechte Freundin, Ehefrau, Mutter, Erdenbewohnerin sein. Ja, du wirst trotz aller Versuche verletzen und scheitern. Aber damit kann ich gut umgehen. Ich bin ein Meister im Heilen und Wiederherstellen. Und deine Fehler werden niemals etwas an deiner Identität als mein geliebtes Kind ändern können. Aber damit du lernen kannst, musst du dich trauen, so wie die Helden der Bibel loszulaufen, ohne 100% zu wissen, wer ich bin. Folge meiner Stimme. Bleibe bereit, dich zu entschuldigen und den Kurs zu wechseln. Und glaube niemals, niemals zu wissen, wer genau ich bin. Denn ich bin immer, immer, immer größer und mächtiger, als du denkst. Und ich bin immer, immer, immer gnädiger und liebevoller, als du dir vorstellen kannst. Und dann gibt es noch einen dritten kleinen Punkt, zu dem Jesus uns, glaube ich, in diesem Gleichnis ermahnt. Und zwar, wir sollen, glaube ich, von den Menschen, die keine Freundschaft mit Jesus pflegen, lernen. Der Text endet mit einem zweiten Teil von Vers 8. Und zwar steht da, Elberfelder, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Hoffnung für alle. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Oder NGÜ, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Mir sind in den letzten Jahren so viele Christen begegnet, die so überheblich zu sein schienen, als wüssten sie irgendwie alles besser. Eine Freundin von mir, die war im Ausland und hat mal eine christliche Freundin von mir war im Ausland, hat ein Experiment gewagt und hat den Menschen, die sie getroffen hat, nicht verraten, dass sie Christin ist. Und das Spannende ist, sie wurde nicht von den Christen, denen sie begegnet ist, gefragt, was sie denn eigentlich glaubt. Aber sie wusste hinterher sehr genau, was die Christen alles glauben. Hand aufs Herz. Mit wie vielen Nichtchristen hast du im letzten Monat intensive Gespräche geführt und mindestens 80% des Gesprächs Fragen gestellt und versucht, intensiv zu verstehen, was der andere eigentlich glaubt und denkt? Ja, Corona schränkt uns dabei ein. Vielleicht überlegst du dir eine Zeit, in der wir noch nicht so isoliert waren. Mit wie vielen Nichtchristen reden wir so? Oder Menschen im Allgemeinen, wie oft fragen wir? Da ist ja kein Jesus, der uns sagt, die Nichtchristen sollen in allem eure absoluten Vorbilder sein. Das steht da nicht. Aber er sagt, dass sie im Umgang mit anderen oft klüger sind als die Menschen des Lichts. Und das beobachte ich auch für mich. Da ist so viel mehr zu lernen. Also, Punkt 1, welche Brille trägst du? 2, nicht richtig oder falsch, sondern richtig und falsch. Und von Menschen, die keine Freundschaft mit Jesus pflegen, lernen. Das Fazit der ganzen Geschichte ist für mich, der Verwalter ist ja absolut kein Vorbild. Der kann mit bestem Willen nicht dazu genommen werden, um irgendwie einen Verhaltenskodex daraus zu empfehlen. Aber er dient halt eben als drastische Erinnerung daran, dass wir vor Gott nicht mit großen Prinzipien brillieren, sondern wir werden gefragt, irgendwann, wie entschlossen und wie mutig und wie einfallsreich wir seiner Stimme gefolgt sind. Ein gewagtes Leben gibt es, glaube ich, nicht ohne Scheitern und Blessuren. Damit uns Gott gesund lieben kann, glaube ich, müssen wir ran an unser Scheitern und unsere Blessuren. Aber ich glaube, wir werden uns wundern, wie gnädig dieser Gott ist, dann, wenn wir scheitern. Und ich glaube, das ist was ganz Schönes. Ich würde total gerne zum Abschluss ein kleines Gebet mit euch sprechen. Oh Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du das mit uns aushältst. Dieses richtig und falsch. Mein richtig und falsch. Die Stellen, an denen ich fantastisch mit dir unterwegs bin und die Stellen, an denen ich Vollversagerin bin. So. Und ich bete, dass wir das leichter mit uns selbst aushalten können. Jesus, dass wir uns nicht urteilend über dich stellen und unser eigenes Urteil gegenüber uns selbst lauter und intensiver sein lassen als die liebevolle Stimme, die uns immer wieder zuspricht, wer wir sind in deinen Augen. Jesus, heil uns gesund. Liebe uns gesund an den Stellen, wo wir dogmatisch sind, wo wir festhängen, wo wir uns nicht trauen, irgendwie das Herz dir gegenüber noch weiter zu öffnen, wo es dunkel ist so. Ich danke dir, dass du Kontroverses aushältst, zulässt, dass es in deinem Buch drin steht. Hut ab. Hilf uns dabei, Kontroverses ebenfalls auszuhalten. Amen.